Willkommen im Stadtlabor des Freien Radios Kassel. In unserer heutigen Sendung am 2. Februar 2023 experimentieren wir zum Thema Stadtentwicklung in und für Kassel. Bei uns zu Gast Christoph Nolder, Kassels Stadtbaurat. Guten Abend, Herr Nolder.
Guten Abend, Herr Scharke. Freut mich, dass Sie sich dem Thema Stadtentwicklung so intensiv widmen.
Ja, schauen wir mal, wie intensiv das wird. Herr Nolder, was sind aus Ihrer Perspektive, aus der Perspektive des Stadtbaurates, die zentralen Herausforderungen für unsere Stadt?
Als Stadtbaurat ist man für Stadtentwicklung im übergreifenden Sinne zuständig. Und wenn wir die Entwicklungsströme, Entwicklungsaufgaben, die wir in letzter Zeit oder aktuell haben, dann sind sie sehr umfangreich. Die Stadt hat lange Phase des Wiederaufbaus hinter sich. Und wenn wir heute die Aufgabenstellungen sehen, dass die Stadt einerseits wächst, zum anderen den Klimaschutz, die Klimaneutralität bis 2030 als Aufgabenstellung hat, dann haben wir an so vielen Ecken etwas zu tun und das mit planerischen, teilweise auch baulichen Lösungen zu begleiten, die eine sehr große Herausforderung sind im Sinne der Stadtentwicklung.
Könnten Sie es ein bisschen für unsere Hörerinnen und Hörer konkretisieren, damit wir, sage ich mal, uns was darunter vorstellen können, in welchen Bereichen Sie mit Ihrem Team da tätig sind?
Also wir haben natürlich Zielsetzungen. Wenn wir die Stadt wandeln, also in der Stadt wird immer gebaut, dann müssen wir die Qualitäten der Bautätigkeit steuern. Aber viele Dinge innerhalb der Stadtentwicklung sind auch organisatorische oder Wandlungsprozesse, die gar nicht unbedingt was mit Bauen zu tun haben. Die Zielsetzungen sind, in dieser Stadt soll man gerne leben, in dieser Stadt, und das muss man auch sehen, sollen auch Menschen hinzukommen oder von Weitem kommen und hier gerne ankommen. Und insgesamt muss diese Entwicklung in der Verantwortung stattfinden, dass wir, sagen wir einmal, unser Dasein sichern und das auf lange Zeit. Und das ist eine große Herausforderung. Und wenn man das jetzt konkretisiert, ein Stück weit auf die Tätigkeitsfelder, haben wir müssen eine Stadt haben, die Aufenthaltsqualität hat. Also an jeder Stelle muss die Stadt ein Aufenthaltsort für die Menschen sein, wo sie sich gerne aufhalten und ihrer Tätigkeit oder auch ihren Hobbys nachgehen können. Wir müssen, und das ist eine große Aufgabe, mehr Grün in die Stadt bringen, weil das Trennen von Stadt und Natur hat an vielen Stellen zu erheblichen Störungen von Naturzusammenhängen, aber auch zu Grundlagen unseres Lebens. Wir können nur in einer Stadt leben, wo es ein gesundes Grün gibt. Wir sollten auch ein bisschen auf unsere Sinnlichkeit achten und der Baukultur, was wir ja schon seit langem machen, einen hohen Stellenwert eingestehen, indem wir sagen, wenn in der Stadt gebaut wird, ist es gleichzeitig Geschichten erzählen. Also es muss eine Qualität haben, die sich auch da wiederfindet. Und was sich durch die Thematik dann durchzieht, ist, wir haben Wandlungsprozesse in organisatorischen Dingen. Da gehört die Mobilität dazu. Und die Mobilität ist ja nicht nur, sich zu Fuß zu bewegen oder in irgendwelche Fahrzeuge sich zu begeben und dann sich zu bewegen, sondern das ist ein Gesamtorganisationsauftrag, den eine Stadt hat, die Mobilität der Bevölkerung zu regeln. Und da ist ein Wandlungsprozess vor uns, der immens große Aufgaben beinhaltet. Ein Thema, was sicher auch separat nochmal zu diskutieren ist. In der Stadt wird gewohnt. Alle Zahlen, die wir kennen, sagen, wir auch ein bisschen wenig Platz zum Wohnen haben. Auf der einen Seite persönlich oft eigentlich sehr große Quadratmeterzahlen, aber auf der anderen Seite gibt es Menschen, die wirklich Wohnungen suchen und sie nicht so einfach finden und schon gar nicht zu günstigen Preisen. Das ist auch eine bauliche und organisatorische Aufgabe. Und das alles funktioniert nur, wenn in dieser Stadt gearbeitet werden kann, und zwar erfolgreich gearbeitet werden kann. Das heißt, Wirtschaftsentwicklung und bauliche Entwicklung der Wirtschaft ist eine große Aufgabe, die wir an dieser Stelle, sagen wir, permanent bearbeiten. Und wenn wir jetzt das Überthema des Klimaschutzes da reinnehmen und sagen, wir haben an vielen Stellen einen kompletten Paradigmenwechsel, also ob in der baulichen Struktur, ob in der organisatorischen Struktur, ob im wie wir uns bewegen und wie wir uns auch in der Freizeit bewegen, dann muss ich sagen, so viel Aufgabenstellung, wie wir im Moment in der Stadtentwicklung haben, glaube ich, hatten wir in den letzten Jahrzehnten nicht. Deshalb, die Aufgabenstellung ist sehr umfangreich.
Vielleicht auch in Bezug auf das, was Sie gerade ausgeführt haben. Also Planerinnen und Planer beschreiben ja beispielsweise diesen Klimawandel und diese Problematik als eine Querschnittsaufgabe, die sich wirklich durch alles durchzieht und die letztendlich bei allen Aufgaben mitzudenken und durchzudeklinieren ist. Wie gehen Sie mit Ihrem Dezernat, mit Ihrem Team an diese gewaltigen Aufgaben ran, die da vor unserer Stadt liegen?
Wenn die Aufgaben so umfangreich sind und unterschiedliche Ebenen haben, also bauliche Realisierung oder Strukturierung, Organisation, auch Verhaltensänderungen beinhalten, dann geht das nur in enger Zusammenarbeit. Enger Zusammenarbeit heißt in dem Fall, dass man sich gegenseitig in ihren Sachverhalten und Anliegen ernst nimmt und alles versucht auch in der Weise zu bearbeiten, dass die unterschiedlichen Belange, die wir haben, das fängt bei der Sozialpolitik an, das hört im Prinzip dann bei ökologischen Zusammenhängen von funktionierender Daseinsvorsorge und Lebensqualität auf. Das muss im Prinzip immer in gemeinsamer Zusammenarbeit stattfinden. Und deshalb, sag mal, bin ich ganz froh, dass viele Sachverhalte dieser Dinge bei mir im Dezernat auch verortet sind, sodass wir hier in ganz enger Zusammenarbeit immer einzelne Fragestellungen so bearbeiten, dass alle Sachverhalte, nicht nur Sachverhalte, sondern auch persönliche Bedingungen berücksichtigt sind. Und das gilt aber auch für die ganze Stadtverwaltung und somit als Beispiel das Wohnraumversorgungskonzept ist eben ganz eng mit dem Sozialdezernat an der Stelle abgestimmt, um diese Aufgabe auch integriert anzugehen. Und das ist der Fachbegriff dazu, integrierte Herangehensweise heißt, möglichst viel Belange oder Interessen oder auch durchaus persönliche Dinge damit einzubeziehen und Lösungen zu finden, die bei den großen Aufgaben, bei jedem Schritt möglichst viele Dinge mit berücksichtigen.
Ich habe mal von einem ehemaligen Mitglied der Stadtverordnetenversammlung gehört. Ja, Demokratie geht nun mal langsam. Und wenn ich das jetzt höre, was Sie da alles sagen, das sind ja eher verwaltungsinterne Abstimmungen, haben wir die Zeit, ne, um das, sage ich mal, hinzukriegen? Weil die Stadt Kassel hat sich selber ambitionierte Ziele gesetzt. Kassel 2030 klimaneutral ist eins der großen Ziele, was erreicht werden soll. Wie geht's Ihnen da? Haben wir die Zeit, das zu machen, auch langwierige Abstimmungsprozesse auch mit den Bürgerinnen und Bürgern, sage ich mal, hinzubekommen?
Deutlich die Nervosität oder auch der Druck in der Handlung ist bei allen Prozessen zu spüren. Und ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir auf der einen Seite natürlich die vorhandenen Prozesse sehr ernst nehmen und bearbeiten, aber wir kommen nach den bisher geltenden Regeln bearbeiten, aber wir kommen an vielen Stellen an einem echten Paradigmenwechsel nicht vorbei. Also deutlich ein Beispiel an der Stelle. Wir haben lange Zeit Problemlösungen dahingehend angegangen, dass wir gesagt haben, man braucht einfach von bestimmten Dingen mehr in der Umsetzung. Wir bauen einfach mehr Wohnungen, wir bauen mehr Solaranlagen, das ist alles die Zielsetzung, die wir hatten. Wir sehen heute, dass an vielen Stellen die Kapazität, die Ressource knapp wird. Und deshalb sind manche Antworten, die wir vor 10 Jahren noch als Prinzip benannt haben, heute nicht mehr wirkfähig. Und deshalb die Beschleunigung ist nicht nur, dass man sich mehr anstrengt, sondern dass man auch ungewöhnliche Wege geht. Und das zeigt sich insbesondere im Bereich des Klimaschutzes, dass wir immer, also wenn wir die Klimaschutzstrategie mit den bisherigen Mechanismen umzusetzen versuchen, werden wir scheitern.
Herr Nolder, Sie sagen, dass ungewöhnliche Wege zu beschreiten sind. Und um unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen näher da dran zu bringen, damit es nicht so abstrakt bleibt, gibt es gerade ein aktuelles Beispiel oder ein Beispiel aus der Vergangenheit, wo man das ganz gut dran festmachen kann?
Also wir hatten bisher zum Beispiel in der Energieversorgung, der Wärmeversorgung, die Erweiterung der Fernwärme, die Leitungsverlängerung oder Erweiterung des Netzes als Aufgabenstellung. Und da muss man sagen, das ist eine Aufgabenstellung, die ist so mehr Kilometer, mehr angeschlossene Gebäude, das ist alles richtig. Parallel zeigt sich aber, dass wir, wenn wir mit der Speicherung von Wärme nicht vorankommen, wir diese Gesamtaufgabe gar nicht lösen können. Und somit sind wir im Moment auf der Suche nach Möglichkeiten, 1000 Kubikmeter Wasser innerhalb des Stadtgebietes in irgendeiner Weise aufzuwärmen, um damit eine Speicherkapazität zu ermöglichen, um die Flexibilität in den unterschiedlichen Energiewegen dann zu ermöglichen. So eine Aufgabenstellung hatten wir bisher nie. Weder haben wir dafür den baurechtlichen Hintergrund noch im Moment, sagen wir, reale Bauumsetzungsmöglichkeiten. Und das sind Aufgabenstellungen, die hatten wir vor 5 Jahren in dieser Größenordnung und Begleitung einfach nicht.
Ja, Stadtpolitik und Verwaltung müssen hier Neuland betreten und bewegen sich auf einem Terrain, wo man sich vorher noch nicht bewegt hat. Also das hat auch was Experimentelles. Ist das so?
Das ist experimentell. In Dänemark gibt es sowas schon, in anderen Zusammenhängen. Deshalb, wenn man aufmerksam durch die Welt geht, dann findet man auch Ansätze, wo es dafür schon Regeln gibt. Aber an vielen Stellen sind wir da, haben wir die Regelwerke nicht oder auch die Definition der Aufgabenstellungen nicht. Ich will das aber auch noch im organisatorischen Bereich vielleicht noch mal sehen. Wir haben bisher immer Verkehrssteuerung betrieben. Ja, man teilt Flächen auf. Inzwischen muss man da vielleicht mit größeren Schritten vorangehen, als das bisher unser rechtlicher Rahmen zulässt. Das ist auch im Verkehr ist immer die Frage, mache ich allen die Möglichkeiten, gute Lösungen zu finden? Das sind ja immer Interessenskonflikte, ist der Radweg breiter, ist das breiter? Unter Umständen muss man an bestimmter Stelle auch tatsächlich Verkehr aus ganzen Bereichen rausnehmen, um gezielt dort Erfolge zu erzielen. Und das ist keine einfache Aufgabe.
Gerade im Bezug jetzt auf Ihre Aussage, dass wir uns da in einem experimentellen Bereich durchaus bewegen. Meine Frage an Sie, jetzt ist es so, dass unsere Stadt bzw. das Stadtplanungsamt, zumindest aus meiner Perspektive, was ich mitbekomme, sehr, sehr gut aufgestellt ist, was das Thema Fördermittelbeschaffung angeht. Also das heißt, aus den diversen Städtebauförderprogrammen Mittel nach Kassel zu holen, mit denen hier bestimmte Maßnahmen umgesetzt werden. Die Fördermittelprogramme haben ja immer eine bestimmte Ausrichtung. Und vielleicht können Sie zu diesen Förderprogrammen, weil wir lesen das in der Tagespresse immer mal wieder, ja, da ist jetzt das Projekt beispielsweise in der Unterneustadt aus dem Projekt oder aus dem Fördermittelprogramm Sozialer Zusammenhalt oder wie auch immer finanziert. Was haben diese Förderprogramme für die Kasseler Stadtentwicklung für eine Bedeutung und vielleicht auch mit der Perspektive auf die Herausforderungen, die da vor uns liegen, die Sie eben skizziert haben?
Also Fördermittel haben hier eine hohe Berechtigung. Der eine Fall ist, dass die kommunalen Eigenmittel an vielen Stellen für die großen gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen einer Stadt nicht ausreichen. Das ist sozusagen das Eingeständnis einer Bundesregierung, dass kommunale Mittel zu gering vorhanden sind, um die tatsächlichen Aufgaben ja umzusetzen oder denen gerecht zu werden. Der zweite Schritt, den ich sehr schätze an den Städtebaufördermitteln, dass sie eigentlich nur eingesetzt werden können, wenn sie einen konzeptionellen Hintergrund haben. Die Vorgabe ist, müssen für solche Bereiche integrierte Stadtentwicklungskonzepte haben. Und da kommt dieser Begriff integriert nochmal, den ich vorher schon mal erläutert habe, also sämtliche Sachverhalte müssen mit berücksichtigt werden und daraus ergibt sich ein Zielbild für bestimmte Bereiche der Stadt. In letzter Zeit haben wir ja den gesamten Kasseler Osten, also richtig übergreifend an dieser Stelle auch bearbeitet und dann haben wir die Möglichkeit, einzelne Projekte entweder in der vorbereitenden Planung oder in der konkreten Umsetzung dann tatsächlich zu realisieren und zwar mit erhöhtem Mittelfluss auch von Bund und Land. Das ist der Akathof-Bunker zum Beispiel, ein Kulturprojekt oder der sozialpolitisch wirksame Campus in Waldau. Das sind richtige Projekte, die sozusagen baulich, gesellschaftlich wirksam sind, aber genauso im Bereich Infrastruktur, Grünzug, Walebach und so weiter. Das sind richtig große Projekte, die jetzt in Umsetzung sind, die weitreichend diese Stadtteile auf längere Zeit mit einer Infrastruktur und einer Qualität versorgen, die wir ohne diese Mittel und ohne den konzeptionellen Herangehensweise an der Stelle nie umsetzen könnten.
Vielleicht als Information für unsere Hörerinnen und Hörer. Jetzt diese Städtebauförderprogramme haben oftmals Laufzeiten von 10 Jahren. Ne? Also so, das heißt, daran sehen wir ja auch, was Stadtentwicklung, sage ich mal, an Vorüberlegungen braucht und dann halt auch für eine Umsetzungsperspektive, was ja bei vielen anderen Förderprogrammen, beispielsweise im sozialen Bereich, bei weitem nicht mehr der Fall ist, die sehr, sehr viel kürzer laufen. Vielleicht auch nochmal als Beispiel, Sie haben das integrierte oder die integrierten Stadtteilentwicklungskonzepte angesprochen, die Leute sagen dann immer kurz ISEC. Ich habe mal das ISEC vom Kasseler Osten zumindest durchgeblättert. Das ist ein über 300 Seiten starkes Werk, was sehr, sehr komplexe Situationen vor Ort aus verschiedenen Perspektiven analysiert und daraus natürlich auch konkrete Handlungsempfehlungen oder sogar Maßnahmen ableitet. Und also für diesen Zeitraum von 10 Jahren. Hat die Stadt mit diesem Werkzeug der integrierten Stadtteilentwicklungskonzepte gute Erfahrungen gemacht?
sehr gute. Ja, um das ganz deutlich zu sagen, einmal ist die fachliche Diskussion über diese Themen bringt einfach viele Bereiche innerhalb der Stadt, aber auch jetzt in der Stadtgesellschaft zusammen, um über Zielsetzungen zu diskutieren. Und es ist ein intensiver Beteiligungsprozess damit auch verknüpft, in dem Bürger und Bürgerinnen in diesen Stadtteilen tatsächlich sich über die Ziele, ihre Ziele in der Stadtentwicklung austauschen und alle diese Dinge finden dann praktisch ihren Widerhall in dieser etwas umfangreichen Formulierung des ISECs. Wir haben in der Stadt die Situation, dass wir sehr viele aktive Menschen haben, ob auf wirtschaftlicher Ebene, im Bereich der Bildungspolitik, in der Sozialpolitik und alle agieren in irgendeiner Weise natürlich auf ihre konkreten Themen hin. Diese Themen alle zusammenzufassen und damit eine gemeinsame Zielsetzung zu formulieren, ist eine Vorgehensweise, die der Stadtgesellschaft eigentlich eine Stabilisierung und Ausrichtung des einzelnen Handelns ermöglicht. Und das ist schon ein echter Gewinn, den wir an vieler Stelle ausweiten, auch in Einzelthemen. Aber ich meine, dass wir die vielfältigen Aktivitäten in der Stadt durch strategische Aussagen tatsächlich sammeln und konkretisieren müssen, also wirkfähiger machen müssen.
Ich habe zu diesem sehr gerne von Planern und auch von anderen Menschen genutzten Begriff der Stadtgesellschaft mal eine Nachfrage. Also manchmal wird in der Soziologie von einer sogenannten Beteiligungselite gesprochen. Ja, also das heißt Menschen, die über das berühmte soziale und kulturelle Kapital verfügen, sich tatsächlich auch einzubringen. Und von diesen Leuten haben wir tatsächlich sehr, sehr viele in Kassel, die das halt auch tun. Wenn wir jetzt aber bestimmte Kontexte uns anschauen im Stadtraum, im Stadtgefüge, dann wollen wir ja auch mit den Förderprogrammen diejenigen erreichen, die vielleicht nicht so gut in der Lage sind oder vielleicht nicht so gut in der Lage waren, ihre Interessen halt auch zu formulieren, die sie haben an die Nutzung eines Quartiers, an die Nutzung eines Stadtteils und leisten diese integrierten Entwicklungskonzepte beziehungsweise auch die Beteiligungsformate, die die Stadt Kassel jetzt experimentiert und ausprobiert, leisten die das?
Grundsätzlich muss man bei Beteiligungen immer sehen, dass am Ende sind es nicht alle. Am Ende gelingt uns nicht, alle Menschen anzusprechen. Deshalb sind wir aufgefordert, kontinuierlich an der Qualität, an den Formaten von Beteiligungsprozessen zu arbeiten. Das machen wir und machen dies auch je nach Stadtteil in unterschiedlicher Art und Weise. Wir sind froh, dass es inzwischen auch ein Büro für Chancengleichheit gibt, die uns nochmal die Möglichkeit geben, in Stadtteilen, wo wir einen höheren Migrationsanteil haben, auch Beteiligung zu machen, um hier Leuten den Zugang zu ermöglichen, die vielleicht der Sprache nicht mächtig sind oder auch in der Artikulation das noch nicht geübt haben. Wir haben eine kontinuierliche Qualifizierung in der Jugendbeteiligung, Kinder- und Jugendbeteiligung, auch auf unterschiedlichen Ebenen, die quasi bei uns zwingend bei allen Prozessen beteiligt ist. Wir haben natürlich auch Beteiligungsprozesse im Bereich des Seniorenbeirats, die dort auch ein sehr aufmerksames Bild haben. Und wir probieren schon in jedem Stadtteil dann neue Konzepte, teilweise mit neuen Büros aus, also neuen Begleitungs, das sind dann Agenturen oder Dienstleister an der Stelle, um hier kontinuierlich das Spektrum der Angesprochenen zu erhöhen und deren Engagement zu nutzen.
Vielleicht, um das nochmal ein bisschen konkreter zu machen, also mir fällt da jetzt ganz konkret ein, der Verkehrsversuch Untere Königstraße, wo Sie, also wo die Stadt Kassel beispielsweise mit Rahmwerk zusammengearbeitet hat und das sind ja Studierende aus der Kunsthochschule. Ich habe es jetzt auch im Kontext mit der aktuellen Rahmenplanung für den nördlichen Bereich der Unterneustadt, also das Hafenareal, mitbekommen, dass da halt auch Rahmwerk mit dabei war und sich in die Beteiligung eingebunden hat. Und nach meiner Wahrnehmung ist es so, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die bei diesen Veranstaltungen waren, die fanden das wahnsinnig erfrischend, weil die es gut geschafft haben, tatsächlich, wie der Name sagt, einen guten Rahmen zu bilden, damit Menschen ganz unterschiedlicher Couleur miteinander in Kontakt kommen. Also wie haben Sie das an diesen konkreten Beispielen erlebt?
Deutlich positive Resonanz und positiver Eindruck insgesamt. Also die Türen gehen an der Stelle anders auf. Und dann muss man jetzt nochmal zur Städtebauförderung sagen, dass die Städtebauförderung zwingend eigentlich uns auch diesen Beteiligungsprozess immer mitfinanziert. Das ist ein guter Hintergrund und das ermöglicht uns eben an dieser Stelle unterschiedliche Akteure und Dienstleister auch zu beauftragen und das experimentell also zu sehen. Und Rahmwerk deutlich sind gute Partner, sagen wir innovative Partner bei dieser Umsetzung von Beteiligungsprozessen.
Wir haben jetzt gerade, also wir hatten die Kollegen von Rahmwerk in unserem Seminar an der Uni zu Gast und dort wurde auch gesagt, dass die in Kirchdittmold demnächst, also im nächsten Jahr, nee, in diesem Jahr noch was machen werden, weil da ja auch bestimmte Prozesse anstehen. Es gibt natürlich auch noch ganz andere Organisationen, Angebote oder Dienstleister, die da in diesem Falle für die Stadt Kassel arbeiten. Das heißt, ist es halt auch so zu verstehen, dass diese Aufgaben dann sozusagen weit über das hinausgehen, was das Team im Dezernat 6 ist es, glaube ich, bei Ihnen überhaupt leisten kann?
Wir sind ja Koordinatoren und Koordinatorinnen von Dienstleistern. Also wir vergeben Planungsaufträge, wir vergeben Aufträge für Beteiligung. Wenn wir das alles selber machen müssten oder sollten, dann wären wir komplett überfordert. Eine Stadtverwaltung hat einfach die Aufgabe, hier die richtigen Partner und Partnerinnen zu suchen, um solche Prozesse professionell zu begleiten. Und das gibt uns auch die Möglichkeit, also von der Planung angefangen, nicht jedes Planungsbüro ist in der Lage, jede planerische Aufgabe in gleicher Qualität umzusetzen. Also gibt es Spezialisten hier, wo wir eine entsprechende Auswahl auch treffen können. Und das Gleiche gilt auch für Beteiligungsprozesse. Und wir sind froh, dass wir da freien Markt sozusagen die richtige Kompetenz am richtigen Platz auch beauftragen können. Das ist die Aufgabe der Stadtverwaltung.
Jetzt höre ich manchmal da draußen, dass manche Bürgerinnen und Bürger nicht verstehen, warum jetzt ein Büro aus Dresden, aus Berlin, aus Köln oder sonst wo eine Planungsaufgabe in Kassel bearbeitet. Also das heißt, es sind ja manchmal sind es Wettbewerbe, manchmal sind es sogenannte geladene Verfahren mit einer kleinen Auswahl von Büros, die ihre Konzepte vorstellen. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern das nochmal erläutern, warum es Sinn macht, mit Menschen oder mit Fachexperten auch außerhalb von Kassel in solchen Konzepten oder in solchen Ideen, die da entwickelt werden sollen, zusammenzuarbeiten?
Kommen wir wieder auf die Grundsatzfrage. Die Aufgaben, die wir haben, sind so vielfältig und an vielen Stellen müssen wir auch von vorhandenen Regeln oder bei uns, sagen wir, zu Regeln gewordenen Dingen auch abweichen, um dem Druck, dem Handlungsdruck und dem Wirkungsdruck auch gerecht zu werden. Und da sind wir gut beraten, auch in andere Bereiche zu gucken, wo eben andere Erfahrungen gemacht wurden, wo Büros in anderen Bereichen Erfahrungen gemacht haben, die uns zugutekommen können. Und die Möglichkeit haben wir. Wir sind verpflichtet, solche Leistungen auszuschreiben. Also, und da bewerben sich Büros in intensiver Weise aus der ganzen Bundesrepublik. Und andersrum sind Kassler Büros, und da haben wir einen Riesenfundus durch die Universität, da muss man sagen, haben sich hier in Kassel Büros qualifiziert, die ebenfalls bundesweit unterwegs sind und die guten Erfahrungen, die sie in Kassel gemacht haben, auch in anderen Städten erzählen und dort wirksfähig machen. Und ich denke, da sollten wir die Türen wirklich offen lassen. Und manchmal, sag mal, frage ich mich, warum die Stadt Kassel zu wenig internationale Kontakte hat. Ich bin jetzt gerade froh, dass wir mit dem Europan-Wettbewerb in Wolfsanger Nord hier die Türen aufgemacht haben, auch auf eine europäische Zusammenarbeit. Wir müssen von vielen Menschen lernen, um die großen Aufgaben zu lösen, die wir auch in dieser, sagen wir, mittleren Großstadt in Nordhessen haben.
Ich würde ganz gerne nochmal auf das Thema integrierte Stadt Teilentwicklungskonzepte zurückkommen. Sie haben gesagt, dass das sehr, sehr gut funktioniert mit diesen Konzepten, weil sie uns für diese Entwicklung in den einzelnen Quartieren sehr, sehr gute Handlungsanleitungen sozusagen geben, die von Profis erarbeitet werden. Wenn das so gut läuft, wie verhält es sich denn mit einem übergeordneten Stadtentwicklungskonzept, also auch in dieser integrierten Form? Brauchen wir das? Warum haben wir es noch nicht?
Also das ist eine Frage innerhalb der Stadt mit Zuständigkeiten. Der Bereich gesamtstädtische Entwicklung liegt beim Oberbürgermeister und deswegen habe ich dafür weder Kapazität noch den Auftrag. Das ist eine Problemstellung, die strukturell begründet ist. Aber wir machen auf anderer Seite ja, indem wir zum Beispiel das ISEG für den gesamten Kassel-Osten gemacht haben, fassen wir dort die Grenzen, sagen wir, sehr weit. um einfach diese Aussagen dann wirkfähig zu machen. Wir machen im Gewerbebereich, haben wir Strategiepläne ebenfalls im Kasseler Osten, wo wichtige gewerbliche Bereiche unterliegen. Wir haben das Wohnraumversorgungskonzept, was ja auch ein gesamtstädtisches Konzept ist. Wir haben den Bodenschutzplan, wo wir demnächst ein Bodenschutzkonzept daraus entwickeln. Ein lang wirkender und im Moment in der Evolution befindlicher strategischer Plan ist der Verkehrsentwicklungsplan, der ebenfalls einen integrierten Ansatz hatte in seiner Erstellung und wo wir jetzt sehen, wie wirkfähig er ist. Die Evolution steht kurz bevor. Und somit, wir machen derzeit einen Plan über das gesamtstädtische Grün, wo wir sagen, inwieweit ist die Entwicklung der Grünflächen in Kassel einer gewissen Systematik, aber auch einer gewissen Zielsetzung zu unterlegen. Und einer dieser strategischen Pläne ist auch das Fulda-Konzept, wo ich leider derzeit im politischen Beschluss nicht vorankomme, aber der auch einen großen Bereich in der Stadt eben im integrierten Ansatz konzeptionell angeht.
Bei diesen integrierten Konzepten kommen wir nochmal zurück auf die Stadtteilebene. Da fällt mir so ganz spontan die Situation im Kirchdittmolder Ortskern ein. Also da haben wir momentan so eine Situation. Einerseits möchte man, unterstützt auch von Städtebaufördermitteln, dem Ortskern zu einem wirklich guten Ort machen. Andererseits steht gerade in diesem Ortskern, über den wir sprechen, eine Veränderung an, wo möglicherweise Läden rausgehen müssen, weil sich eine Kindertageseinrichtung erweitern will. Und da haben wir, ich würde sagen, es ist ein Zielkonflikt. Wir haben zwei gesellschaftlich und stadtgesellschaftlich erwünschte Themen da auf der Agenda, die miteinander in Konflikt kommen. Und was denken Sie dazu und was kann eine Stadt Kassel in solchen Fällen machen? Was macht sie konkret?
Erster Punkt, wir haben ein Stadtteilentwicklungskonzept gemacht. Und damit sind dem Stadtteil und den Menschen dort die Zielsetzungen bekannt. Sie haben darüber diskutiert und sie können die Zielsetzungen auch formulieren, deutlich zum Ausdruck bringen und mit möglichen oder angedachten Entwicklungen abgleichen. Also sagen, entspricht etwas, was als Bauauftrag kommt oder nicht, dieser Zielsetzung oder nicht. Das ist, muss man erst mal sehen, dass die Diskussion in Kirchdittmold so einen großen Hintergrund hat ein Stück weit den Hintergrund, weil die Leute kompetent mit ihrem eigenen Stadtteil umgehen und die Zielsetzungen auch definieren. Zielsetzung des Konzepts ist, die Potenziale innerhalb des Stadtteils zu benennen. Und die Potenziale heißt, zum einen gibt es die Zielsetzung, den Einzelhandel dort zu halten. Das heißt aber, ist im Wesentlichen eigentlich durch das Kaufverhalten des Stadtteils in irgendeiner Weise zu generieren. Und das andere, im Stadtteilskern selbst auch andere Nutzungen unterzubringen, die den Stadtteil beleben und die Funktion, also des Zentrums, nachweisen. Und da muss man deutlich sagen, Einzelhandel ist das eine. Eine Kindertagesstätte ist in diesem Funktionsspektrum, was im Konzept drinsteht, durchaus auch immanent. Also ja, wenn man sagt, es gibt weniger Einzelhandel, dann ist die Frage, was macht man dann eigentlich in Flächen, wo weniger Einzelhandel ist? So, jetzt kommt, dieses ist alles allen bewusst. Also, und das hat dieses Stadtteilentwicklungskonzept auch gezeigt. Hat vielleicht auch einem Investoren gezeigt, in Kirchdittmold sind die Türen offen für eine Nutzung wie der Kita. Und wenn wir dort eine machen, dann liegen wir eigentlich in gleicher Richtung von dem Konzept. Jetzt hat diese eine bauliche Entwicklung quasi einen direkten Zielkonflikt, weil eben dort von drei Läden ist noch einer richtig aktiv an der Stelle, hier ein Nutzungskonflikt entsteht. Wir sehen beide, das sind sozusagen beides positive Entwicklungen für die Stadtteilentwicklung. Und jetzt geht es darum, hier nicht existenziell an der einen oder anderen Stelle das gegeneinander auszuspielen, sondern gemeinsame Lösungen zu finden, die beiden Nutzungen, die von der Strategie her sinnvoll sind, in diesem Ort auch eine Möglichkeit zu ergeben. Wir haben da eigentlich an diesem Fall moderierende Möglichkeiten, weil auf der einen Seite gibt es einen Interessent für die Kindertagesstätte. Die wollen die natürlich auch, wir wollen die auch, weil die Plätze dort benötigt werden. Auf der anderen Seite der Einzelhandel und es gibt einen Investor an dieser Stelle, der mit hohem Engagement hier Lösungen auch sucht. Aber natürlich, wenn er nicht handelt, gibt es weder eine Kindertagesstätte noch auf Dauer Einzelhandel. Das ist ja auch die Frage. Deshalb haben wir hier einen moderierenden Auftrag, dem wir mit mehreren runden Tischen nachkommen.
Für unsere Hörerinnen und Hörer möchte ich noch ein anderes konkretes Beispiel mal einführen, bevor wir noch mal ein bisschen, sage ich mal, dann noch mal den Blick etwas weiten. Der geplante Neubau von Wohnungen an der Breitscheidstraße durch die GWG, also unsere kommunale Wohnungsbaugesellschaft. Da ist es ja so, dass Kritikerinnen und Kritiker befürchten, dass günstiger Wohnraum abgebrochen wird, wegfällt in einem sehr, sehr beliebten Stadtteil. Und vor dem Hintergrund, dass es genau das ist, was wir brauchen, Sie hatten es eben schon angesprochen, und was wir nicht nur in Kassel brauchen. Da die Frage an Sie als Stadtbaurat, ist es vor diesem Hintergrund eine besonders gute Idee, diese Zeilenbauten, die ja, ich sag mal, abgesehen von ihrem energetischen Standard, möglicherweise auch Statik, das muss man natürlich dann konkret sehen, aber gut funktionierende Wohnungen beherbergen, ist es sinnvoll, die abzureißen und komplett neu zu bauen?
Bei allen planerischen Aufgabenstellungen gibt es unheimlich viele unterschiedliche Sachverhalte, die wir in irgendeiner Weise zu einem dann, sagen wir, gesamtguten Ergebnis führen müssen. Die erste Sachverhalt ist, wir brauchen mehr Wohnungen in Kassel und möglichst in Bereichen, die gut erschlossen sind, wo es bereits ÖPNV gibt, wo es bereits Einzelhandel gibt, wo Bildungseinrichtungen um die Ecke sind. In diesen Bereichen brauchen wir mehr Wohnungen. Das zweite Ziel ist, dass wir zum Beispiel Grün erhalten. Ja, wenn wir mehr Häuser bauen, dann ist die Frage, fällt immer auch eine Freifläche weg? Und dann ist die Frage, ist der Preis an der Stelle gerechtfertigt oder nicht? Wir haben die dritte Zielsetzung, dass wir vorhandenen Wohnraum, der günstig ist, einerseits erhalten, andererseits so entwickeln, dass er auf Dauer günstige Mieten trotz Modernisierungsprozess auch zulässt. Nehmen wir mal diese drei Sachverhalte und jetzt gibt es an der Stelle eine Wohnbebauung, die viel weniger Wohnungen beinhaltet, als die dort städtebaulich sinnvoll sind. Des Weiteren sind die Gebäude in einem nicht ganz zeitgemäßen Zustand. So. Und jetzt gibt es die Abwägung, gibt es ein zusätzliches Bauen an dieser Stelle, um diese Dichte oder diese Wohnungsanzahl dorthin zu kriegen, unter Erhalt der Wohnungen. Und da hat die GWG abgewogen und hat gesagt, wir kriegen im Ende mehr qualitativen Wohnraum an dieser Stelle, wenn wir auf diese Häuser in der Sache verzichten. Also hat eine Abwägung da drin gemacht und die halte ich an dieser Stelle auch für richtig. Und deshalb halte ich die städtebauliche Entwicklung an diesem Punkt für gerechtfertigt. Jedes Bauen hat in irgendeiner Weise einen Eingriff in vorhandene Substanz zur Folge. Wir müssen gewichten. Und dann eine Entscheidung treffen, die haben wir hier getroffen und bisher ist uns die politische Ebene da auch gefolgt.
Sie haben ganz zu Beginn bei den Aufgaben, die Sie vor sich sehen, da haben Sie 7 Punkte aufgelistet. Ich darf die hier gerade noch mal vortragen. Das ist einmal mehr Aufenthaltsqualität, mehr Stadtgrün, bessere Baukultur, zukunftsfähige Mobilität, mehr bezahlbarer Wohnraum, eine florierende Wirtschaft und der Erhalt der Lebensgrundlagen. Also das ist sozusagen die ganz große Klammer. Und ich würde jetzt ganz gerne mal ein bisschen konkreter werden, also an diesen einzelnen Punkten zu schauen, was passiert denn da genau? Also damit unsere Hörerinnen und Hörer, die ja im Regelfall keine Experten sind, ja, so ein Gefühl dazu bekommen, was läuft da gerade bei uns und wo gibt es möglicherweise auch die berühmte Luft nach oben? Also das darf man ja durchaus auch kritisch anschauen. Kommen wir mal zu dem Thema Aufenthaltsqualität. Das war hier der Punkt 1. Also was konkret verbinden Sie damit mit Ihrem Team?
Also das haben wir praktisch konkrete Bauprojekte. Das ist quasi die Erhöhung von Aufenthaltsqualität durch eine Baumaßnahme, durch eine Veränderung eines Stadtraums. Da will ich vielleicht 2 nennen. Das ist einmal der Pferdemarkt, der im Moment in der Umsetzung ist, wo wir auch mit Städtebaufördermitteln richtig vorankommen. Das große Projekt ist der Grimmplatz, der genau diese Aufgabenstellung hat. Also einen eigenen Inhalt in die Stadt setzen, aber sehr wohl die Aufenthaltsqualität hochzusetzen. Und vielleicht als strategischen Hintergrund, und das Fulda-Konzept beinhaltet genau das, den Raum der Fulda innerhalb der Stadt, aber auch im Landschaftsraum so zu generieren, dass er Aufenthalts- und Naturraum gleichzeitig ist und auf Dauer auch entwickelt werden kann. Das sind drei Bereiche, die ich da nennen will. Eins dazu vielleicht, wir haben jetzt innerhalb der Innenstadt ein Projekt Erlebnisraum Innenstadt, wo es eben nicht nur um die bauliche Generierung geht, sondern es geht auch um die Bespielung. wie wir die Nutzungsqualitäten von vorhandenen Plätzen in der Innenstadt vielleicht durch mobiles Mobiliar oder durch eine Steuerung der Aktivitäten zu besserer Aufenthaltsqualität umgestalten. Also das vielleicht als Beispiele da drin,
ja,
lässt sich aber lang ausdehnen noch.
Ja, ja, also wir haben wahnsinnig viele Projekte in dieser Stadt. Also wer die Lokalpresse verfolgt, da gibt es ja manchmal eine ganze Seite irgendwie über aktuelle Bauprojekte und mehrfach manchmal im Jahr. Also das ist wirklich erstaunlich, was da hier passiert. Und ich habe auch mal bei einer öffentlichen Veranstaltung gehört, dass der Stadtbaurat immer sehr glücklich ist, wenn sich die Baukräne drehen. Ja, also so, weil das eben zeigt, dass in der Stadt Dynamik ist. Ich würde auf einen Punkt ganz kurz nochmal gerne zurückkommen, das ist der Brüder-Grimm-Platz, weil es da so eine harte, krasse stadtgesellschaftliche Diskussion halt auch zu diesem Platz gibt. Ist da aus Ihrer Perspektive was schiefgelaufen in der Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern? Wie sehen Sie das?
Auf diesem Platz kumulieren sich unterschiedliche Interessen und, sagen wir, Wertigkeiten. Der Denkmalschutzauftrag, der touristische Zusammenhang, die Einbindung in das Welterbe, jetzt Heritage, ja, da ist ja sozusagen eine sehr übergeordnete Bedeutung, deshalb auch eine übergeordnete Aufmerksamkeit. Und dann ist es so, dass Projekte, die, und das war Auftrag in diesem Projekt, ein besonderes Gestaltungsbild zu machen. Also wir haben durch diese Art der Fördermittel, die uns eigentlich ehren, nämlich nationale Projekte der Stadtentwicklung in hohem baukulturellem Anspruch. Das heißt, man muss eigentlich ein besonderes Bild generieren. Und besondere Bilder sind immer welche, die auch streitbar sind. Sie erinnern sich an die Grimmwelt, die mit Bürgerbegehren und allem Möglichen begleitet war. Da war der Anspruch auch so, wenn wir auf dem Weinberg oben ein Gebäude setzen, dann kann es nicht einfach irgendeins sein, sondern dann muss es, sag mal, ein echtes Add-on, eine Setzung sein. Und auch dort war diese Auseinandersetzung eben sehr stark. Ich bin sehr froh, dass wir einen Wettbewerbsentwurf haben, der zwei Dinge erfüllt. Einmal hat er die starke städtebauliche Setzung, also er hat wirklich ein starkes Bild, was es, sagen wir, im europäischen Kontext eigentlich nicht gibt, eine derartige Platzgestaltung. Und er hat einen extrem hohen Grünanteil und wir pflanzen richtig Großbäume in eine Stadtbaustruktur rein, wo ich sage, das hat ökologisch wie gestalterisch so einen hohen Wert. Da bin ich froh, dass viele Leute das auch so sehen und ich bin gern bereit, da mein Kreuz ein bisschen gerade zu machen.
Vielen, vielen Dank nochmal für diese Erläuterung und ein weiterer Punkt, das war mehr Stadtgrün. Ja, also wir hatten das am Anfang schon mal kurz, aber vielleicht können wir jetzt nochmal ein bisschen darauf fokussieren, einfach auch so vor dem Hintergrund, dass wir alle in Stadtteilen leben und dass wir da natürlich die besten Bezüge haben und eben die Orte, die Plätze, die Räume im Regelfall auch kennen.
Also mehr Stadtgrün hat einmal eine Qualifizierung. Natürlich mit dem Konzept gesamtstädtisches Grün machen wir im Moment eine Typologisierung des Stadtgrüns, um dafür einzelne strategische Zielsetzungen zu formulieren. Aber wir haben dieses Ziel in allen einzelnen Projekten auch benannt. Zum Beispiel gibt es eine Regel, dass wir versuchen, Fahrradinfrastruktur in der Regel auf bereits vorhandenen versiegelnden Flächen zu erstellen. Das zweite ist, dass bei jedem einzelnen Projekt bilanziert wird, ist hinterher mehr Grün da als vorher. Oberstes Ziel war das beim Pferdemarkt, wo wir tatsächlich eine deutliche Erhöhung des Grünanteils haben zum bisherigen, obwohl dieser Platz im Moment gar nicht als so, sag mal, versiegelt wahrgenommen wird. Aber die Zielsetzung lässt sich in der Planung heute tatsächlich ablesen. Und somit ist dieser Duktus, und jetzt noch zum Einzelbaum, wir haben ja einzelne auch Städtebauprogramme, wo wir im Moment in der Frankfurter Straße versuchen, in dem langen, sagen wir, infrastrukturversiegelnden Bereich tatsächlich Bäume unterzubringen, eine echte Herausforderung. Das machen wir genauso in der Holländischen Straße. Und da sind wir eben vom Einzelbaum bis zum Gewinnen von Einzelflächen dabei, aber immer auch mit dem Duktus die Qualifizierung dieser Grünflächen. Qualifizierung heißt, sie müssen auf der einen Seite für die Stadtbevölkerung nutzbar sein, Spaß bringen, Aufenthaltsqualität. Auf der anderen Seite muss aber die ökologische Naturwirkung dieser Orte auch gesichert sein. Und das ist eine große Herausforderung, aber wir sind da gut unterwegs. Das macht auch richtig Spaß. Ich will sagen, ein großes Projekt, was noch gar nicht so richtig aufgeschlagen ist, ist der südliche Bereich des Park Schönfelds neben dem ehemaligen Krankenhaus. Dieser Bereich wird hochqualifiziert, gestaltet jetzt zu einem echten Erlebnisraum zwischen Autobahnzubringern. Ich glaube, das gibt einen echten Add-on.
Ein weiteres Thema, was hier auf dieser Agenda steht, das ist eine bessere Baukultur. Und Baukultur ist ja ein Thema für Sie, habe ich so wahrgenommen, eine Herzensangelegenheit. Und Stadtverordnetenversammlung hat eine von interessierten Bürgerinnen und Bürgern miterarbeitete Charta für Baukultur verabschiedet. Und was sagen Sie, wo stehen wir Anfang 2023 im Bereich dieser Baukultur?
Ich würde sagen, da sind wir sehr gut aufgestellt, weil praktisch sämtliche größere Projekte in dieser Stadt inzwischen von qualifizierten Wettbewerbsverfahren begleitet werden, auch die von privaten Investorinnen. Wenn dies nicht der Fall ist, dann mit sehr starkem und inzwischen auch immer wieder unterstützter Wirkung des Gestaltbeirates. Und in anderen Bereichen, zum Beispiel dem Projekt Kaufburg, haben wir uns wiederum auf ein anderes Qualifizierungsverfahren geeinigt, wo wir einen projektbegleitenden Gestaltbeirat installiert haben, in dem neben Ortsbeirat und der Stadtbaurat, aber auch, wie in einem Preisgericht renommierte Architekten und Architektinnen diesen gesamten Planungsprozess begleiten. Und somit haben wir Werkzeuge, die baugestalterische Qualität in der Stadt auf ein hohes Niveau zu bringen. Und wenn man die letzten größeren Gebäude anguckt, die entstanden sind, Sparkasse ist gerade am Bauen nach einem Wettbewerb, die Evangelische Bank ist bereits gebaut. An dieser Stelle merkt man, dass private Bauvorhaben oder das Hochhaus am Westend ist zum Beispiel auch das Ergebnis eines Wettbewerbs. An dieser Stelle hat das deutlich zur Qualifizierung der Stadt im Bild der Stadt dazu geführt. Und da muss man immer sagen, die Stadt ist eine Anhäufung von Gebäuden. Jedes Gebäude ist ein Eingriff in Nachbarschaft, in Stadtumfeld und das hat in der entsprechenden Verantwortung zu erfolgen. Und das erreicht man nur mit einer guten Baukultur.
Ich bin neulich mal an der Wolfhager Straße unterwegs gewesen und da ist mir das Thema Baukultur in den Sinn gekommen, als ich am Jobcenter und am Arbeitsamt vorbeigegangen bin. Wie sehen Sie sowas? Also das sind ja Investorenmodelle, die da gebaut worden sind. Man mietet sozusagen diese Objekte oder hat die Stadt da eigentlich beim Jobcenter dürfte sie Aktien daran haben, bei der Agentur für Arbeit möglicherweise nicht, weil es eine Bundesagentur ist. Also wie schätzt man sowas ein an der Stelle?
Deutlich, also Baurecht an sich hat keinen stadtgestalterischen Hintergrund. Ja? Also im Baugesetzbuch steht nicht, das Haus muss schön sein und in der hessischen Bauordnung steht das auch nicht. Und an diesem Fall haben wir durch eine gute Entwicklung, die gut gemeint war, eindeutig Baurecht geschaffen durch einen Bebauungsplan, der uns an dieser Stelle andererseits aber die Mittel der Einflussnahme sehr im Prinzip negiert hat. Und da so einen Prozess muss man dann wirklich kritisch beleuchten. Ja? Das Baurecht, also das richtige Wirken, das ist ja eine kommunale Satzung, ist richtig, das Stadtparlament entscheidet, da darf gebaut werden. Das wurde da entschieden und dann hat es plötzlich keinen Hebel mehr, in irgendeiner Weise hier qualifizierend einzugreifen. Wichtig noch, es sind öffentliche Einrichtungen, die aber in ihrer Gesamtprivatisierung so sind, dass diese Projekte einfach ausgeschrieben werden und der Günstigste kriegt es. Und das ist ein Problem, wo wir da heftig auch mit der Bundesagentur diskutiert haben, aber sie haben sich auf kein anderes Verfahren eingelassen.
Danke erstmal dafür, dass Sie das einfach nochmal uns erklären. Also das ist für uns als Bürgerinnen und Bürger ja erstmal so eine Blackbox, ne? Also wo wir so in dem Sinne gar nichts zu wissen. Wir hatten noch das Thema zukunftsfähige Mobilität steht jetzt hier noch auf diesem Arbeitsplan, den Sie haben, auf Ihrem Baustein. Vielleicht dazu in Kürze. Wir hatten das am Anfang schon mal, was da so konkret vielleicht auf der Agenda steht.
Also auf der Agenda, wir wollen eine Stadt haben, in der man sich bewegen kann. Und deutlich ist, dass die heute in großem Prozentsatz übliche Art, sich zu bewegen, nämlich mit dem privaten PKW, eigentlich eine ist, die auf Dauer einmal die Stadt zerstört und zum zweiten Klima im Sinne des Klimaschutzes wirklich keine Lösungen hat. Das heißt, wir sind dabei, das komplette Mobilitätskonzept in der Stadt anzugehen. Ob das über das Management ist, ob Bewirtschaftung, Tarif im öffentlichen Nahverkehr, Angebote des öffentlichen Nahverkehrs oder in der baulichen Umgestaltung von Stadträumen, wie zum Beispiel der Grimmplatz, der ja nachher auch, sagen wir, nur noch bedingt Verkehrsraum ist. Das sind die Aufgabenstellungen, die wir da haben, die aber so komplex sind, also wirklich steuernde, also das sind operative steuernde Wirkungen wie Tarif, Parkgebühren und so weiter. Das ist das eine, die bauliche Gegebenheit und dann natürlich wirklich Lösungen zu schaffen, die auch zu einem sicheren Verkehr in den Bereichen führt, wo wir die Mehrbewegung haben wollen. Das ist Fahrradverkehr und Fußverkehr. Aber das ist jetzt sehr verkürzt, aber ich glaube der Zeit entsprechend.
Ja, dann hatten wir bezahlbarer Wohnraum, war eben schon mal kurz Thema an diesem konkreten Beispiel. Vielleicht machen wir da noch mal ein bisschen größer auf und sagen, ja, was bedeutet das für die Stadt und welche konkreten Projekte sind da momentan auch am Start hier in Kassel?
Also da sind wir haben ja das Wohnraumversorgungskonzept gemacht, nachdem wir seit Jahren immer versucht haben, auf dem Stand der Zeit zu sein. Also einmal zu wissen, wie viele Menschen wohnen hier, wie viele Menschen wohnen unter welchen Bedingungen, an welchen Bereichen gibt es besondere Bedarfe, die wir in besonderer Weise dann auch, sagen wir, in einer Entwicklung darstellen müssen. Das ist alles ordentlich dokumentiert. Das ist das eine. Das andere, wir können jetzt bei konkreten Projekten immer sagen, an welcher Stelle sind wir wie unterwegs. Wichtig ist, dass wir große städtebauliche Projekte, eins haben Sie vorher schon genannt, was gerade in der Fertigstellung ist, Martini-Quartier, solche Projekte sind ja Innenentwicklungsprojekte. Das sind Grundstücke, die bereits im bebauten Gebiet liegen und die ein hohes Potenzial haben, dort Wohnungen zu bauen und insbesondere in Anbindung einer vorhandenen Infrastruktur. Also da gehört der Lossegrund als ehemaliges Schulgelände dazu, da gehört die Südstadt, neue Zentrum Südstadt dazu, im Bereich, wo bisher das Versorgungswerk stand, da gehören die Geländen der Jägerkaserne dazu, die ja auch vorher bereits genutztes Gelände waren. Da gehört die Salzmannfabrik dazu. Das sind alles Innenentwicklungsprojekte und an der Breitscheidstraße, das haben Sie ja vorher selbst genannt, ist auch ein Projekt dieser Kategorie. Damit decken wir, wenn die alle in Umsetzung sind, etwa 80-90% des Bedarfs, den wir aufgrund der Bedarfsanalyse gemacht haben. Also sie müssen umgesetzt werden. Und wir haben von Stadtseite an dieser Stelle überall, entweder sind wir dabei, Baurecht zu schaffen oder haben bereits Baurecht geschaffen. Das ist die kommunale Verantwortung an der Stelle. Selbstverständlich ist, dass eine städtische Wohnbaugesellschaft hier auch aktiv ist. Und deshalb sind wir froh, dass sie ein aktiver Investor im Bereich des Lossegrundes ist. Ja, also das ist das Bild und darüber hinaus für das, was die 8000 nicht liefern, also diese Innenentwicklungsgrundstücke nicht liefern, sind wir an einigen Stellen in der Stadt auch dabei, Arrondierung im Sinne einer Stadtrandkante zu entwickeln. Ein altes Projekt ist davon in Nordshausen, dort gibt es auch eine zweite Stadtentwicklung zwischen Prasselberg und Nordshausen. Jetzt haben wir den Europan im Bereich Wolfsanger Nord. Und das sind im Prinzip die derzeitigen Außenentwicklungsprojekte, die aber in der Wohnungsanzahl einen kleineren Anteil ausmachen gegenüber den Innenentwicklungsprojekten.
Würden Sie sagen, dass diese Projekte, die Sie jetzt gerade aufgezählt haben, mir fällt da noch das Feldlager ein, auch als Projekt,
in
Hanshausen. Nee, Erweiterung. Und ja. Wie schätzen Sie das ein? Leisten diese Projekte, die wir jetzt momentan in der Umsetzung haben, das, was Sie eingangs formuliert haben, eben auch mit den ökologischen Nachhaltigkeits- und Klimarelevanzfragestellungen? Weil Sie haben ja gesagt, dass vor 10 Jahren wir bestimmte Fragestellungen noch überhaupt nicht auf dem Zettel hatten. Und teilweise liegen ja durchaus die Planungen schon für solche Gebiete so weit zurück. Also wie würden Sie das im Moment einschätzen?
Also wir haben da ein bisschen einen heimlichen Schlüssel zum Erfolg und das ist die Fernwärme an der Stelle. Also die Gebäude, sagen wir, sämtliche Neubauten haben so hohe Auflagen, die auch berechtigt sind, die eine Reduzierung des Energieverbrauchs auf einen kleinen Anteil von dem, was im Bestand verbraucht wird, machen. Also da muss man sagen, da liegen wir ganz gut und wenn dann noch regenerative Ansätze wie die Fernwärme, die ja auf kurz oder lang kohlefrei produziert wird, dann liegen wir bei diesen Grundstücken sehr gut. zusätzlich noch mit dem Mobilitätsanspruch, den wir an dieser Stelle immer haben, Reduzierung der Stellplätze und Anbieten von anderen Mobilitätsmöglichkeiten durch Mobilitätshubs und so derartige Dinge, liegen wir da ganz gut. Aber wir bauen neu, das muss man immer wissen. Neubau verbraucht CO2 in der Substanz wie in den Materialien und diese Bürde trägt man natürlich im Neubau.
Vielen, vielen Dank erstmal noch auch für diese Konkretisierung. Wir haben noch auf dieser 7-Punkte-Liste so 2 Bausteine, die würde ich gerne jetzt, wir bewegen uns langsam auf die Zielgerade zu. Da steht noch eine florierende Wirtschaft und Erhalt der Lebensgrundlagen. Vielleicht können Sie da nochmal die Klammer sozusagen zumachen zu diesen von Ihnen formulierten 7 Bausteinen, an denen Sie und Ihr Team natürlich irgendwie im Wesentlichen arbeitet.
Ich will 2 Dinge nennen. Die Innenstadt ist einer der wichtigen Wirtschaftsstandorte innerhalb der Stadt. Einmal als Arbeitsort, aber auch als Marktplatz. Und diese 2 Bereiche begleiten wir gerade intensiv mit unterschiedlichsten Gesprächsrunden, aber auch Konzepten, wo uns auch Land und Bund nochmal mit Fördermitteln deutlich unter die Arme greifen, sodass wir dort sehr konzeptionell, aber auch mit einzelnen Projekten gut unterwegs sind. Also einer der wichtigen Wirtschaftsstandorte ist die Innenstadt. Deshalb liegt bei uns da ein extremer Fokus darauf, hier eine funktionierende Situation aufrechtzuerhalten, trotz des großen Wandlungsdrucks, der in diesem Bereich vorherrscht. Das Zweite ist, wir haben Gewerbegebiete und da haben wir ja in allen Gewerbegebieten wie in allem gibt es Wandlungsprozesse. Wandlungsprozesse, dass ältere Gewerbegebiete sich irgendwie entleeren oder umgestalten oder wie auch immer und im schlimmsten Fall dann zu Konversionen werden. Konversionen heißt, die ursprüngliche Nutzung ist gar nicht mehr da und dann sucht man für solche Gelände neue Nutzungen. Deshalb machen wir Konzepte zur nachhaltigen Entwicklung von Gewerbegebieten, dass sie auf Dauer die Funktion des Gewerbegebiets aufrechterhalten. Und da sind wir im Moment in Waldau unterwegs, wo wir mit einem Bebauungsplan diese Entwicklung qualifiziert im Sinne des Klimaschutzes und in der Qualifizierung der Nutzung steuern. Und da sind wir im Moment in der Endphase des Beschlusses des Bebauungsplans, der aufgrund, also da sind wir in der Bundesrepublik eigentlich relativ weit vorne, begleitet von einem Forschungsprojekt, haben wir dieses jetzt umgesetzt. Und ich hoffe, dass wir damit eben ganz wichtig Kassel als Gewerbestandort nicht nur in Flächen erweitern, sondern in der Haltung und Funktionshaltung vorhandener Gewerbegebiete nachhaltig entwickeln.
Es ist tatsächlich so, dass wir uns auf die Zielgerade unserer Sendung zubewegen. Sie hören selber, liebe Hörerinnen und Hörer, wie viele Themen es gibt, zu jedem Einzelthema eine komplette Radiosendung machen könnte oder sogar mehrere. Ne, wenn man sich das anschaut, was ich vorhin zitiert habe, ein Stadtteilentwicklungskonzept mit über 300 Seiten für bestimmte Maßnahmen. Herr Nolder, vielleicht noch an Sie. Wir machen eine kleine Zeitreise, eine persönlichere Frage. Und zwar, Sie sitzen jetzt mit Ihrem langen Rauschebart im Schaukelstuhl auf der Terrasse zu Hause und genießen ihren wohlverdienten Lebensabend. Und jetzt fangen ihre Enkel so langsam an, sich für Politik und für Stadtentwicklung zu interessieren oder für ihre Stadt zu interessieren. Und die fragen sie denn, Opa, was aus deiner Zeit als Stadtbaurat können wir heute noch in unserer Stadt entdecken? Und was würden sie ihren Enkeln dann erzählen mit dem Blick von heute jetzt?
Ich hoffe es eigentlich ein bisschen andersrum. Ja. Der Rauschelbart sei mal dahingestellt. Aber natürlich hoffe ich, dass ich mit Ihnen einen Spaziergang durch die Stadt machen kann, wo ich das nachweise, dass die Aufenthaltsqualität in dieser Stadt gut ist. Und es manche Projekte gibt, wo ich sage Grimmwelt, Grimmplatz, Willi-Allee oder was auch immer. Das ist aber das eine Bild. Das andere ist, ich glaube, wir haben eine Verantwortung zu unseren Enkeln, die so groß ist, dass ich hoffe, Sie lassen es mich auf dem Stuhl sitzen und stoßen mich nicht runter, weil die Aufgabe des Klimaschutzes in den nächsten 10 Jahren, 8 Jahren ist so groß, dass ich wirklich hoffe, dass wir an dieser Stelle die richtigen Schritte und die wesentlichen Schritte gegangen sind und meine Enkel nicht böse auf mich sind, dass wir da zu schlapp waren. Und da tue ich sehr viel dafür, hoffe ich jedenfalls.
Herr Nolder, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, für Ihre Ausführungen. Das war das Stadtlabor im Freien Radio Kassel zum Thema Stadtentwicklung in und für Kassel mit Kassels Stadtbaurat Christoph Nolder. Ganz, ganz herzlichen Dank.